Deutschlandfunk, Information und Musik.
Man könnte zurzeit den Eindruck bekommen, dass die Gesellschaft in Deutschland zusammenhält in den vielfachen Protesten gegen Rechtsextremismus auch an diesem Wochenende. Dabei kamen verschiedene Studien in den letzten Jahren fast unisono zu der Erkenntnis, dass es um diesen Zusammenhalt immer schlechter bestellt ist. Das hat mit der allgemeinen Dauerkrisensituation zu tun, auch mit den Zuständen im eigenen Land, die zunehmend als ungerecht empfunden werden, vor allem was die Verteilung angeht. Wie steht es also um das von Politikern, aber auch von Populisten gern beschworene Wir? Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt will das mit mehreren Projekten und an unterschiedlichen Standorten untersuchen. Die Soziologin Nathalie Grimm ist stellvertretende Sprecherin des Teilinstituts in Göttingen. Und ich habe sie gefragt, wie sie denn dieses Wir definieren würde. Ist das ein abstraktes Narrativ, das jede Gesellschaft braucht?
Also wenn wir von Zusammenhalt reden, dann meinen wir immer Zusammenhalt, also gesellschaftlichen Zusammenhalt von verschiedenen. Es geht nämlich nicht darum, um Zusammenhalt innerhalb von kleinen Gruppen, also nicht um so eine exklusive Solidarität, wie wir sie zum Beispiel von den Rechtspopulisten kennen oder wie die das eigentlich fördern, sondern tatsächlich ist das eine alte gesellschaftliche, soziologische Frage. Was bindet eigentlich eine Gesellschaft zusammen und was trennt sie? Also was für Voraussetzungen braucht eine Gesellschaft, damit sie quasi nicht auseinanderfällt? Insofern ist das Wir ein bisschen ein merkwürdiges Konstrukt. Da denkt man immer an kleine Gruppen.
Aber Sie untersuchen das, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie geht das eigentlich? Wie untersucht man gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie es darum bestellt ist?
Ja, also wir machen das in dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt ja aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen, also auch verschiedene Disziplinen. Und wir in Göttingen, Wir schauen uns vor allen Dingen an, wie die Veränderung in der Arbeitswelt sich auf Zusammenhalt auswirkt, also auf Sozialintegration, also wie Menschen in die Gesellschaft integriert werden. Da ist ja Arbeit ein großer Faktor. Ich persönlich mache aber auch eine qualitative Studie. Das heißt, ich begleite mit anderen Kollegen aus Bremen zusammen über die gesamte Zeit, also jetzt schon 4 Jahre, ganz verschiedene Menschen, also vom Obdachlosen über die Altenpflegerin zur Richterin, also ganz, ganz verschiedene Menschen, interviewe die ganz, ganz ausführlich und frage die nach ihren Arbeits- und Lebenssituationen.
Und stellen Sie da fest, dass der Zusammenhalt brüchiger geworden ist? Das ist ja das, was auch verschiedene Studien eigentlich attestiert haben.
Was wir feststellen, ist jetzt keine Spaltung. Also das wird ja immer gesagt, ist, wir haben eine Spaltung. Das sehen wir nicht. Das wäre ja eine Spaltung zwischen zwei Gruppen. Aber was wir schon sehen, ist, dass es immer pluraler wird. Das heißt, wir haben, auch das hatte man früher natürlich auch, unterschiedliche Milieus, ne, die auch bestimmte unterschiedliche ökonomische Ressourcen hatten und unterschiedliche Vorlieben. Aber dass diese Gruppen eigentlich immer homogener werden und sich immer mehr abkapseln von den anderen, das ist eigentlich das Neue. Also sei es jetzt über soziale Medien, und da hat die Corona-Pandemie hat da einen riesen Sprung nochmal gemacht, dass sich das so abgekapselt hat.
Aber gibt es diese Milieus eigentlich noch? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von sowas wie dem katholischen Milieu sprechen oder dem Arbeitermilieu, also zum Beispiel durch den Strukturwandel ist zumindest im Ruhrgebiet relativ klar erkennbar, dass es das eigentlich so nicht mehr gibt.
Natürlich gibt es unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft, die unterschiedliche kulturelle Werte haben und die auch unterschiedliche Berufe haben, wie auch immer. Aber es gibt nicht mehr sozusagen diese klassischen Milieus, also die traditionelle Arbeiterklasse und das katholische Milieu, das bürgerliche Milieu. Da würden wir sagen, das hat sich schon verändert. Wobei es immer noch ganz klar sozusagen an der ökonomischen Frage, also welche Stellung habe ich im Erwerbsleben, daran spaltet sich natürlich immer noch ganz viel. Also wir haben sehr, sehr viele, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die prekär arbeiten. Wir haben die Besserverdienenden, wir haben die Vermögenden und da gibt es dann nochmal unterschiedliche kleine Gruppen mehr.
Aber kann man das konkret benennen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Arbeitsgruppen kommen, die Sie untersuchen? Was genau wird da eigentlich als Nicht-Zusammenhalt empfunden?
Naja, was wir eben feststellen ist, dass es immer weniger soziale Kreuzungspunkte gibt. Also das heißt, Menschen unterschiedlicher Milieus, sagen wir mal, treffen sich immer weniger, weil nämlich zum Beispiel die Arbeit immer fragmentierter ist. Also das heißt, in einem Betrieb gibt es immer mehr zum Beispiel Werkverträge, Leiharbeiter, wie auch immer, alles ist ausgelagert. Ganz viele sind im Homeoffice mittlerweile, die Ingenieure, die Techniker sind im Homeoffice, die anderen sind noch da. Also das heißt, es gibt nicht mehr so, dass man mal zum Beispiel über die Arbeit unterschiedliche Milieus kennenlernt. Dann ist es so, die Leute schicken ihre Kinder auf unterschiedliche Schulen. Die sozialen Medien sind natürlich ein großes Thema. Jeder befindet sich in der eigenen Bubble. Und das ist schon ein Problem, also dass man immer weniger Verständnis hat für die Lebens- und Arbeitsrealität von anderen Leuten.
Das ist ja etwas, was sozusagen von heute aus auch ein bisschen nostalgisch mit Blick auf die DDR eigentlich verbunden ist. Dass in der DDR die Arbeit auch mit einem Vereinsleben verbunden war. Dass daran eben auch noch soziale Aspekte angeschlossen waren. Findet sowas nicht mehr statt? Zum Beispiel auch durch die Verlagerung ins Homeoffice.
Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also soziale Orte, und dazu zählen zum Beispiel auch Vereine. Also wir haben auch ein großes Projekt, wo wir zu sozialen Orten und öffentlichen Gütern forschen, bei uns in Göttingen. Und da sind wir auch ganz viel auf dem Land unterwegs. Also weil was nämlich auch nochmal wichtig ist, ist, dass man nochmal so guckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stadt und Land. Auf dem Land spielen natürlich Vereine, also auch wirklich ganz klassische Sportvereine, Musikvereine spielen eine große Rolle. Und da finden wir schon noch eine größere Durchmischung. Wenn man aber die Wahl hat in der Stadt, muss man schon sagen, die einen gehen eben zum Yoga und die anderen gehen ins Fitnessstudio, die anderen gehen zum Fußball. Also da sieht man ja auch Milieuunterschiede, wer heute wohin geht. Aber Vereine sind generell schon noch ein guter sozialer Ort, sozusagen, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen.
Sie haben eben auch schon das Netz, die digitale Welt, Social Media erwähnt. Die Logik der Aufmerksamkeit und der Sichtbarkeit. Führt das eigentlich zu Frustration, wenn man eben nicht gesehen wird oder wenn man nicht die Mittel hat, um sich sichtbar zu machen?
Ja, also was wir in unseren Interviews sehr viel sehen, ist, dass viele Menschen uns sagen, was sie nicht verstehen können, ist, also da zitiere ich jetzt unsere Befragten, dass sogar in ihren Augen Randgruppenthemen gerade so präsent sind. Und sei es jetzt queere Positionen oder Ehe für alle oder gendergerechte Strafe oder alles Mögliche. Also das ist gerade so, dass einige denken, ihre Themen werden nicht mehr verhandelt. Ne? Sie sind nicht laut genug und andere sind lauter. Und da kommt leider so eine Konkurrenz auf, die ja gar nicht nötig wäre, weil man kann ja genauso gut über soziale Gerechtigkeit und über verschiedene Identitätspolitiken reden, also auch politisch Vereinbarungen treffen. Aber das wird natürlich gerade von so Populisten sehr aufgenommen und wird dann verstärkt, sodass einige das Gefühl haben, sie werden gar nicht mehr gesehen.
Das heißt, das wäre dann der alte weiße Mann zum Beispiel.
Genau, das ist zum Beispiel auch mit einem alten oder pensionierten Polizisten gesprochen, der mir auch eine Mail vorher geschrieben hat, ob ich überhaupt noch mit einem alten weißen Mann reden will, ob ich mich überhaupt noch dafür interessiere oder unsere Forschung sich überhaupt noch dafür interessiert. Der zum Beispiel fühlt sich kulturell einfach etwas abgehängt. Also der hat das Gefühl, dass der hegemoniale Diskurs, also der Diskurs, der gerade so in der Gesellschaft da ist, dass der nichts mehr mit seinen alten Idealen und Werten zu tun hat.
Also im Prinzip geht es ja dann darum, dass hier nicht gleichberechtigt, oder es wird so empfunden, dass hier nicht gleichberechtigt, sagen wir mal, verschiedene Lebensentwürfe nebeneinander stehen oder verschiedene Lebensläufe, weil jede Emanzipationsbewegung hat ja durchaus ihre Berechtigung. Untersuchen Sie das eigentlich auch, warum das letztendlich dann zu Enttäuschung, Wut oder einfach Unverständnis führt?
Ja, absolut. Das ist ja genau das, was uns interessiert. Also das würde ich auch sagen, ist auch Aufgabe der Wissenschaft, nochmal zu erklären, wie kommt es eigentlich dazu, damit man nämlich dann vielleicht auch was tun kann. Und das ist zum Beispiel schon so. Also wir gucken uns ganz, ganz stark an, was für Erfahrungen haben die Leute gemacht, also in ihrer Familie, aber auch ganz stark mit Institutionen, also mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Arbeit. Wie sind sie aufgewachsen? Und da merkt man das schon. Also dass zum Beispiel dieser Polizist, der hat selber eine Aufstiegsgeschichte hinter sich, also der kommt eher aus sehr einfachen Verhältnissen und musste sich, also der hat quasi sich durch Anpassung und konformes Verhalten, hat er sich seinen Status erarbeitet und er möchte auf keinen Fall, dass quasi das, diese Dinge, an die er sich angepasst hat, dass die sich ändern, weil er dann sozusagen Angst hat, dass sich sein Status verändern könnte. Der hat sehr viel Arbeit da geleistet und das Ding ist ja, dass der an sich zum Beispiel, der hat gar kein Problem eigentlich mit queeren Bewegungen oder so. Aber dadurch, dass das gerade so politisch so aufgenommen wird, auch von der CDU, auch von der FDP, aber natürlich ganz, ganz stark von der AfD, dass gesagt wird, solche Dinge würden quasi andere Lebensrealitäten nicht mehr ernst nehmen. Oder wenn man gendergerechte Sprache macht, gibt es nicht genug Lehrerinnen oder so. Als ob, also das wird ja so gegeneinander gestellt und da springen die Leute dann halt teilweise mit drauf. Jetzt zum Beispiel über die Asylrechtsreform und diese ganzen Abschiebegeschichten, dass sie da versuchen, die Leute zu beruhigen. Aber eigentlich geht es gar nicht darum. Den Leuten geht es darum, sie wollen soziale Gerechtigkeit, sie wollen strukturelle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Das heißt, gute Infrastrukturen, gute Schulen, gutes Gesundheitssystem. Und eigentlich müsste man die Probleme, die müsste man angehen und nicht jetzt anzufangen, weiß ich nicht, Seenotrettung zu kriminalisieren oder sonst irgendwas, um die Leute zu beruhigen. Die soziale Frage ist das Thema für die Leute.
Sagt die Soziologin Nathalie Grimm vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt über gesellschaftlichen Zusammenhalt.